Jetzt kommt die Finsternis.
Hello, darkness, my old friend.
Die Finsternis.
Die Finsternis?
Die Finsternis.
Hello, darkness, my old friend.
Große, sehr große Köpfe in der Finsternis.
I've come to talk with you again.
Abendshow auf Bayern 2 mit Caro Matzko.
Guten Abend und gute Nacht. Machen Sie sich bequem für Folge 4 der Abendshow. Am Mikrofon ist wieder Caroline von Matratzko und wir lassen jetzt die Routinen und Banalitäten des Alltags hinter uns und widmen uns den Verheißungen der Dunkelheit. Wobei Sie angstfrei bleiben können, denn unser Flugbegleiter ist wie immer der Psychiater meines Vertrauens, Jakob Hein aus Berlin. Und wir haben ja schon der Königin der Nacht gemeinsam unter den Rock geschaut und uns um Träume gekümmert und um Sex. Und heute, Ladies and Gents, geht die Reise on the rocks. Der Rausch und somit auch die Angst sind heute unsere Themen. Probleme lösen sich nicht trotz Rausch in Rauch auf. Und wer mehr fühlen will, der muss den Mut aufbringen, die Sprachlosigkeit nüchtern zu überwinden. Das gilt auch für den Dialog mit sich selbst. Hier ein Klassiker, der davon erzählt, was einem Drogen alles versprechen.
Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man.
Sixto Rodriguez und sein Sugar Man. Die künstlichen Paradiese der Drogen, sie sind ja so schön bunt, aber leider von kürzester Haltbarkeit, denn ohne geplante Obsoleszenz ließen sich ja keine weiteren Pillen verkaufen. Die Autoren Benedikt Sarreiter und Paul-Philipp Hanske, die sind sich sicher, dass der Rausch ein fester Bestandteil jeder Gesellschaft ist, die auf der Suche nach tieferen Wahrheiten, emotionalem Obdach oder einfach nur beschwingter Heiterkeit ist. Paul hat mir den Sinn von Ekstase versucht, in einer Sprachnachricht zu erklären.
Die Ekstase ist vor allem ein großer Unterbrecher. Sie unterbricht nicht nur den Fluss des Alltags, der allzu oft nur ein recht mühsamer, zäher Fluss ist. Sie unterbricht vor allem auch eine Eigenschaft, die das moderne Bewusstsein besonders auszeichnet, nämlich das Grübeln. Das kann man auch neurologisch festmachen. In Ekstasen, und zwar ganz egal, ob das jetzt Meditation, Rausch, Sexualität oder Sport ist, sind ganz andere Hirnregionen aktiv, wie in der Reflexion. Und zwar eine Reflexion, die sich immer naturgemäß mit sich selbst beschäftigt. Wenn man grübelt, dann malt man sich meistens eine Zukunft aus, meistens eine negative Zukunft. Man schmort im eigenen Saft und imaginiert schlimme Zukunftsszenarien oder grübelt darüber nach, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist. Und die Ekstase ist nun ein Zustand, in dem man in die absolute Gegenwart reingerissen wird, indem man ganz und gar fern von sich selbst ist, und zwar fern von seinem reflektierenden, grübelnden Selbst und sich in einer absoluten, ausgedehnten, gleißenden Gegenwart befindet. Und das ist einfach ein Unterbrecher. Und die Frage, wieso man das Ganze braucht oder was es einem bringt, ja, ist es Urlaub vom Selbst. Und das kann sehr angenehm sein.
Paul Philipp Hanske, Autor des Buches Ekstasen der Gegenwart, die gern im Dunkeln und in der Nacht stattfinden, also in den Dark Rooms, wie er sagt. Denn der psychedelische Rausch funktioniert besser nächtens, auch wenn man mitunter sehr lichtempfindlich wird. Das weiß er aus eigener Erfahrung, denn dieser Mann scheut keinen Selbstversuch.
Also bei mir ist es so, dass ich schon als Kind eine gewisse Hingezogenheit zu Ekstasen gemerkt habe. Ich habe zum Beispiel das Märchen von Frau Holle wahnsinnig gern gemocht.
Wo bin ich nur? Da ist ja eine wunderbare Wiese und die Sonne scheint und die Vögel singen. Oh, wie ist es schön hier.
Da geht es ja darum, dass das Mädchen Goldmarie in den Brunnen springt, dann einschläft und auf einer Wiese in einer ganz anderen Welt wieder aufwacht. Und genau diese Szene hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Dann in der Jugend wurden die Ekstasen hauptsächlich über Musik gesucht. Erst über die Härte von Punk und Metal, dann später über Techno und Hausmusik, der ich bis heute treu geblieben bin. Dabei konnte es nicht ausbleiben, dass dann auch die Substanzen entdeckt wurden, wobei ich da am meisten von den psychedelischen Sachen angezogen war, also LSD zum Beispiel. Und in der Gegenwart ist es jetzt so, man wird ja älter, man möchte ja nicht mehr ständig sich wegknallen, aber dann entdeckt man so, dass es Substitute gibt, zum Beispiel das im Augenblick gerade sehr trendige Eisbaden. Das machen ja gerade sehr viele Leute an der Isar. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich da in das eiskalte Wasser begibt, dann ist es ein ziemlicher Rausch. Dann ist man ziemlich rausgerissen aus dem Lauf des Tages und ist in so eine ganz flammende, teilweise auch ein bisschen unangenehme Gegenwart reingerissen. Und danach fühlt sich alles ganz neu an. Und das ist eigentlich, es kommt der psychedelischen Erfahrung oder auch der Ekstase im Allgemeinen ziemlich nahe.
Frau Holle. Mutter, die Frau mit dem Schnee ist da. Paul Philipp Hanske war also erstmal auf den Gebrüdern Grimm, dann auf Metal, dann auf LSD und heute als Familienvater ist er einfach nur auf Eis. Cheers. Ekstasetechniken im Wandel der Zeit. Vermutlich würde Paul sogar das vergoldete Schamhaar Rainer Langhansens rauchen, das 2018 im Kunstverein Aalen ausgestellt wurde. Also ich sag Ihnen ehrlich, mir reicht nach wie vor hier mein Glasel Wein, serviert von Iron and Wine.
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes. Picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time.
So eine schöne Coverversion, oder? Ist im Original, Sie erinnern sich sicher, von Cyndi Lauper, die Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi, die 83 ihre schlaflosen Nächte besang. Schlaflos, weil ihr die Liebe verloren ging und nur ein Koffer voll Erinnerungen hinterließ. A suitcase of memory. Ja, und um den Koffer voller Verzweiflung und Vermissen leer zu räumen und im Keller zu verstauen, da braucht es Zeit, time after time und mindestens 8 Kilo Schlaf, sage ich. Denn die Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine Nacht Schlaf. The best bridge between despair and hope is a good night's sleep. Das sagt Matthew Walker. Er ist Professor für Neurowissenschaften und Psychologie an der University of California, Berkeley. Und er ist auch Direktor des dortigen Schlaflabors und war früher Professor für Psychiatrie in Harvard. Und ich lese gerade sein tolles Buch Why We Sleep, in den USA ein absoluter Bestseller. Und in diesem Buch fasst Matthew genau zusammen, warum unser Körper 8 Stunden Schlaf braucht, um funktionieren zu können. Und was passiert, wenn wir zu wenig schlafen?
Men who sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. In addition, men who routinely sleep just 4 to 5 hours a night will have a level of testosterone which is that of someone 10 years their senior. So a lack of sleep will age a man by a decade in terms of that critical aspect of wellness. And we see equivalent impairments in female reproductive health caused by a lack of sleep.
Matthew Walker in einem TED-Talk. Können Sie sich im Netz in voller Länge anschauen. Und hier die unbequeme Quintessenz. Wenn Sie gut schlafen wollen, dann sollten Sie nicht Fernsehen schauen, keinen Klebstoff schnüffeln und auch keinen Alkohol trinken. Was Alkohol mit unserem Schlaf macht, das verrät Ihnen jetzt Jakob Hein, der Psychiater meiner Wahl von der Charité Berlin.
Der Alkohol ist eben eine sehr stark GABA-erge Substanz. Das heißt, der Alkohol ist eben so ein bisschen wie die bekannten Benzodiazepine. Das heißt, der Alkohol lässt uns einpennen, also der fällt uns sozusagen wie eine Axt so. Wir können dann eben einschlafen. Es gibt so ein paar Sachen, die dagegen wirken, eben diese Übelkeit induzierende. Und wenn eben der Alkohol dann wirklich seine Wirkung getan hat und dann eben das Kleinhirn kaputt ist, dass man dann eben, dass er mehr schwindelig werden kann beim Schlafen. Aber das ist ja extrem. Das Problem ist eben, dass er dann eben aufhört zu wirken, weil man den ja dann verdaut und dann ist er eben weg und dann knüpft man eben wieder an, vielleicht an sein Adrenalin. Also wenn man zum Beispiel einen umjubelten Abend in der Mailänder Scala gefeiert hat, so wie ich das schon oft gehabt habe mit meinen Tenorauftritten, dass man dann eben voller Adrenalin und wenn man sich dann ins Bett trinkt, dann schläft man zwar ein, aber man wacht dann auf mit dem Adrenalin, um das man sich sozusagen nicht gekümmert hat. Also das ist dann die Gefahr. Und langfristig ist dann eben die Gefahr, dass der Körper sich daran gewöhnt und dass der eben seine GABA-erge Dosis braucht und dass man dann nicht mehr ohne Alkohol einschlafen kann.
Ich spreche gleich weiter mit Jakob Hein. Wir wissen jetzt also, dass Alkohol zwar einen hohen Schlafdruck erzeugt, also dass wir schnell einschlafen, aber dass uns der Alkohol nicht zur profunden Erholung befähigt, die wir dringend brauchen, um klarzukommen. Und doch hisse ich gern vor allem in lauen Nächten meine eigene Fahne und rufe Vivat Bacchus. Zur Einstimmung hören wir jetzt den Soundtrack meiner südfranzösischen Sommerurlaube, die ich am liebsten auf meiner aufblasbaren pinken Weinflasche verbringe. La vie en rosé, sage ich. La vie en rose, sagt Daniela Andrade.
Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
Sie hören das Nachtstudio auf Bayern 2 und wir hören nochmal Jakob Hein über Wein und Alltagsalkoholismus.
Ich erinnere mich, dass in einer großen deutschen Tageszeitung, die in München erscheint und in der Hulschinger Straße gedruckt wird, ich möchte den Namen nicht nennen, weil wir neutral bleiben wollen, dass da im Januar 2020 ein Artikel drin war, ein langer Artikel, wo drin stand, wir haben es jetzt mit dem Rauchen eigentlich gepackt, wir wissen jetzt, wo wir stehen und wir rauchen weniger als Gesellschaft. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz schonungslos ehrlich zu uns sind, werden wir als nächstes das Trinken anpacken müssen. Und dann kam aber, also auf Seite 7 derselben Zeitung stand dann, dass in Wuhan irgendwie so ein Virus rumgeht. So richtig wird man dessen nicht Herr, mal sehen, was das so in Europa macht. Und dann ist dieses Thema total untergegangen. Und ich dachte aber, als ich den Artikel damals las, ja, die Frau liegt komplett richtig. Das wird irgendwie, also wir werden uns in 20 Jahren wundern, wie wir das mit dem Trinken gesehen haben, so wie wir uns heute wundern, wie wir das vor 20 Jahren mit dem Rauchen gesehen haben. Da wird sich was verändern und das ist gut, da wird sich was zum Besseren verändern. Das ist ein politisch extrem heikles Thema, weil PolitikerInnen im Wahlkampf ständig saufen müssen oder zumindest schausaufen müssen und das eben für jeden eben ein Riesenthema Thema ist. Keiner ist alkoholabhängig und überall wird getrunken. Aber ich denke, da wird sich was tun, ganz bestimmt.
Aber siehst du, es ist also klar, es ist auf jeden Fall gesünder, das nicht zu tun, weil die Leber wird es dir danken. Aber es klingt natürlich immer fürchterlich spaßfrei. Gerade hier in Bayern, weißt du? Ja, das wo ist, Bier ja, also genau. Auch so warte der mal. Sprit ist, so okay. Wie das Rosé ja. In Südfrankreich.
Genau.
Da kommt da gleich die Klatsche, ja, die Grünen wollen uns das jetzt auch.
Oh, ja, genau. Ja, ich wollte an der Stelle sagen, also weil ich bin dafür, dass ich mit dem Alkohol was ändern, wollte ich sagen, dass ich begeisterter CSU-Wähler bin. Also nur, dass das erstmal schon mal klar ist. Ich will nur sagen, ich habe die Alkoholsprechstunde der Charité geleitet, ein paar Jahre lang und habe da wahnsinnig interessante Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt und so. Und dann sagte mir eben ein Patient, sagen wir mal 5. Januar, 6. Januar, meinte der, ja, also ich habe mich ja so mit ganz vielen Leuten getroffen, eben aus der Gruppe, also gemeint war die AA-Gruppe, also die anonymen Alkoholiker. Und wir haben uns Silvester getroffen, es war so richtig geil, wir haben es so richtig krachen lassen, es war mega toll, ich hatte das schönste Silvester meines Lebens. Und dann dachte ich so, bei mir kam so der Gedanke, ja, na, wie soll denn das gegangen sein ohne Alkohol oder habt ihr doch gesoffen? Und dann dachte ich so bei mir, Alter, was ist eigentlich dein Problem, Herr Dr. Hein? Du kannst dir nicht vorstellen, ohne Alkohol Spaß zu haben. Vielleicht kannst du dir gar nicht vorstellen, Spaß zu haben. Also die Vorstellung, dass man ohne Alkohol nicht lustig sein kann oder dass man ohne Alkohol keinen Spaß haben, diese Vorstellung sollte jedem von uns das Blut in den Adern gefrieren lassen und sagen, ach du Scheiße, was ist eigentlich mit mir los? Bin ich so arm dran, dass ich ohne Alkohol nicht lustig sein kann? Was passiert eigentlich gerade mit mir? Und das ist vielleicht ein Gedanke, der immer mehr sozusagen um sich greifen wird. Also ich denke schon, dass das Kulturgut Wein und das Kulturgut Bier, was wir in Deutschland haben und pflegen und was großartig ist, wirklich tolle Produkte, tolle Lebensmittel, dass wir die auf jeden Fall erhalten und behalten werden. Aber die Gewohnheit, dass wir uns jeden Abend irgendwie 2 Liter davon reinstellen, das wird sich sicherlich sehr stark ändern und ich glaube, dass wir das alle als eine Freude empfinden werden und wir können Spaß miteinander haben, wir brauchen keine Entschuldigung dafür, dass wir Sex miteinander haben, wenn wir das eben auch mal außerhalb der Ehe erleben wollen, dafür müssen wir uns keinen Wein reinstellen, sondern wir können eben einfach eine nette Partnerin fragen und sagen, du sag mal, wie sieht's denn aus, ich würde vielleicht noch gerne auf dem Hotelzimmer weiter feiern und ich muss dafür nicht mehr, weil das funktioniert ja auch alles viel schlechter, der ganze Sex funktioniert ja viel schlechter, wenn man was getrunken hat. Es ist ja viel besser.
Ja, aber da sind wir mehr an einem totalen Kernthema. Zum Beispiel, ja. Weil zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Prinzip Weihnachtsfeier.
Ja.
Ganz klassisch.
Ja.
Du brauchst ja irgendwie die Entschuldigung, dass du Aussie gegrast hast, wie wir hier bisweilen sagen.
Frau Matzko, Frau Matzko.
Dass du ja irgendwie rumgeschoben hast mit dem netten genau. Praktikanten aus der Dispo oder sonst was.
Ach, ja. Der.
Also wir nutzen ja Alkohol das. Als Entschuldigung.
Caro, du erklärst mir das jetzt nicht wirklich gerade. Ich habe gerade ein Buch zu genau diesem Thema übersetzt und es geht da, und dieses Buch beweist, Tatsächlich, also das ist also ein Buch, was mich total fasziniert hat. Das ist schon leider 70 Jahre alt. Ich fand die Übersetzung so ein bisschen so eine Mischung aus Archäologie und Übersetzung im Sinne von so Sprache sozusagen auch ins Heute bringen. Es ist, man kann konkludent beweisen, also man kann wirklich praktisch sicher beweisen, dass Alkohol keine objektive psychische Wirkung hat. Sondern, also es gibt Kulturen, in denen wird Alkohol getrunken und alle werden ruhiger. Es gibt Kulturen, in denen wird Alkohol getrunken und alle werden wilder. Es gibt Kulturen, in denen wird Alkohol getrunken, in denen wird man sexuell enthemmt. Es gibt das sogar bei uns. Die Weihnachtsfeier, das klassische Sujet Weihnachtsfeier, wir trinken Alkohol und wir werden, also in Berlin sagt man rattig, ich weiß nicht, wie man dabei euch sagt.
Also gamsig.
Ja, genau. Und man wird gamsig, wie man es selber gar nicht erwartet hätte. Haha, ich komme gleich zur Conclusio. Und man geht zum Beispiel zur Feier mit den alten Kegelbrüdern und man trinkt genauso viel und es ist nichts mit der Gamsigkeit. Also man hat ja nie irgendwie mal eine Affäre mit einem Kegelbruder, sondern man hat es immer nur mit der netten Praktikantin aus der Dispo. Das heißt, auch hier finden wir einen Kontext. Das heißt, wir werden lernen, dass der Alkohol sozusagen nur ein Ticket ist, was wir lösen, um so zu sein, wie wir sein wollten, wenn wir betrunken sind. Und interessanterweise, wir können die Weihnachtsfeier am 14. Januar machen und werden gamsig und wir können sozusagen mit den Kegelbrüdern am 18. Dezember zusammensitzen und wir werden nicht gamsig auf die. Also ich will sagen, das ist so wahnsinnig interessant und wir müssen eben lernen, dass der Alkohol uns gar nicht dabei hilft, so zu sein, wie wir sein wollen, sondern eigentlich nur so eine Art Krücke ist und dass wir ohne Krücke viel, viel, viel offener dem entgegenschauen sollten, wie wir sind. Ganz abgesehen davon, dass ich dahinter ja, also dass ich unter dieser Decke, dass ich war betrunken, deswegen war ich so, ja doch auch immer viel Hässliches verbirgt und auch Entschuldigung für Dinge, die man auch nicht entschuldigen sollte, auch nicht, wenn man betrunken ist. Es geht ja im deutschen Strafrecht so weit, dass Mord entschuldigt wird, wenn man betrunken ist. Man wird dann nur noch bestraft für den pathologischen Rausch, weil man den Mord nicht mehr verursachen konnte, beziehungsweise Totschlag kann es ja nur noch sein. Und ich finde, dass solche Dinge nichts mehr im Strafrecht im 21. Jahrhundert zu suchen haben.
Was war denn das jetzt für ein Buch?
Ach so, das wird heißen hoffentlich Betrunkenes Betragen. Das ist das englische Original ist The Drunken Comportment und es geht eben darum, dass da haben zwei Forscher wissenschaftliche also Beobachtungen von Gesellschaften in den vergangenen Jahrhunderten untersucht. Also die haben dann sozusagen irgendwelche Feldforschungen bei nordamerikanischen Ureinwohnern, Feldforschung bei südamerikanischen genuinen Gesellschaften, Feldforschung bei arktischen Völkern und so. Also die haben sozusagen vor Medien, also bevor durch Medien so eine gewisse Angleichung stattfindet, haben die einfach Beobachtungen zusammen getragen und geguckt, wie haben Völker auf den Gesellschaftsinseln, also Tahiti und so, wie sind die mit Alkohol umgegangen, wie waren die, wenn die Alkohol getrunken haben. Und man kann eindeutig belegen, dass die psychische Alteration völlig unterschiedlich ist von Volk zu Volk.
Das finde ich wirklich hochinteressant, aber dann liegt es ja an unserer Gesellschaftsstruktur, dass wir den Alkohol missbrauchen als Entschuldigung.
Ja, absolut.
Also was würdest
und
du
es
jetzt
ist auch so interessant zum Beispiel, wenn du jetzt, also du nimm jetzt einen beliebigen Mann, ja, und der setzt sich einfach, also ich nehme jetzt mal eine Berliner Cocktailbar, weil ich kenne mich ja bei euch nicht aus, aber also der setzt sich in eine Berliner Cocktailbar und der trinkt jeden Tag, denkst dir einfach zusammen, jeden Tag 5 Getränke. Das können Gin Tonic sein, das können eine halbe Liter sein, das spielt jetzt keine Rolle. Und am Montagabend ist der übergriffig und fasst der Wirt dann irgendwie unangenehm an und so. Am Dienstagabend ist der aggressiv und am Mittwoch ist der weinerlich. Und man sagt dreimal hintereinander, der war betrunken. Ja, meint, der war halt betrunken. Und das sind völlig unterschiedliche Handlungen. Wenn du es dir auf der Handlungsebene anguckst, sozusagen, sind völlig andere. Also beim einen sozusagen bestimmt, bei sind völlig unterschiedliche Regionen des Körpers durchblutet. Und dennoch sozusagen sagt man immer wieder, es war der Alkohol. Also es kann gar nicht sein, dass es am Alkohol liegt, sondern es liegt daran, dass diese Person einfach, jetzt wenn es den wirklich gäbe, dass der einfach jeden Abend eine Entlastung braucht, dass der jeden Abend raus muss aus sich und dem wäre wirklich mit einer vernünftigen Psychotherapie 1000-mal mehr geholfen, als jeden Abend sich einen reinzustellen.
Was hältst du dann von dem Spruch in vino veritas, im Wein liegt
Überhaupt
Wahrheit?
Überhaupt nichts. Das regt mich komplett auf. Das ist das allerletzte. Also das ist so dieses so, also sag doch bitte die Wahrheit, wenn du nüchtern bist, dann können wir darüber auch diskutieren. Und sprich doch nicht, also warte, probier doch nicht sozusagen dir einen reinzustellen, bevor du mir dann sagst, dass du mich nicht leiden kannst oder dass du dir wünschst, dass ich meine Körperhygiene verändere oder dass du Lust oder dass du Lust hast auf Sex mit mir. Also brauchst du nicht. Also wenn probierst mir einfach zu sagen, ich probiere damit umzugehen, aber bitte besauf dich nicht vorher, weil nichts davon macht mehr Spaß, wenn du besoffen bist. Ja.
Aber dann läuft doch ganz strukturell gesellschaftlich was falsch, dass wir permanent das Ventil missbrauchen, den Alkohol missbrauchen, auch als Entschuldigung für Verhalten. Also ich meine,
da
sind wir dann alle
irrsinnig dran.
Verklemmt? Und diese ganze Moral, sollten wir die dann zum Daiwi schicken? Oder
nein,
was meinst du?
Nein, natürlich nicht. Nein. Das ist halt sozusagen, also ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir eben dem Alkohol und so einen großen Platz in der Struktur unserer Gesellschaft einräumen. Also wenn wir eben so sagen, also ich glaube, wir es gab immer sozusagen, also auch in der nordamerikanischen Urgesellschaft oder die nordamerikanischen Gesellschaften vor dem Westen, gab es zum Beispiel so Traumzeiten und es gibt immer in jeder Gesellschaft Auszeiten. Es gibt immer also Zeiten, in denen der Mensch nicht so sein muss, wie er sein muss, um in die Gesellschaft zu passen. Also das ist völlig in Ordnung. Ich würde das auch nicht immer diffamieren als spießig oder verklemmt. Es ist doch gut, dass wir verklemmt sind. Stell mir vor, sozusagen jeder, der mich sexuell begehren würde, würde mir das sofort zeigen. Ich meine, ich bin ein sehr attraktiver Mann. Das würde ja zu Massenpaniken führen. Also das möchte ich nicht. Das heißt sozusagen, also das, was wir dann eben diffamierend als verklemmt benennen, ist ein sehr gute, sehr, sehr tolle gesellschaftliche Funktion. Und wir brauchen eben Möglichkeiten, da rauszukommen und vielleicht können wir das aber eben auch verabreden. Also das ist ein sehr, sehr weites Thema. Es führt uns auch ein bisschen weg, habe ich jetzt gerade gedacht, so von der Nacht. Aber
nee, finde ich eigentlich gar okay. Nicht, weil
naja,
die Nacht,
toll.
Ich meine, guck mal, mir geht es ja hier auch um Bettgeschichten im weitesten Sinn. Und früher, manche Leute, die lieben ja die Nacht, weil sie dort ein anderes Ich ausleben, weil sie in den Club gehen oder weil sie durchtanzen oder weil sie in eine Bar gehen oder
weil sie jemanden aufreißen
wollen.
Genau.
Und ich habe das auch total geliebt. Jetzt will ich eigentlich nur noch schlafen. Das finde ich so ein bisschen bedauerlich, weil ich da ja auch so...
Ach naja, also ein bisschen kokettierst du auch so ein bisschen. Ne? Also das ist so das eine, das, was ich jetzt kritisch anmerken möchte. Das andere ist eben, wie gesagt, das Tolle, der Transformationsprozess. Sei doch froh. Also bei mir war es immer so, ich bin so lange gern lange nachts ausgewesen, weil ich war sozusagen, also wenn ich nach Mitternacht irgendwo war, dann war es, weil ich eben immer noch keine Partnerin für mich gefunden hatte. Und das hat sich dann eben irgendwann vor 30 Jahren verändert und es ist das größte Glück meines Lebens. Und insofern bedauere ich nicht, dass ich sozusagen, ich sag's mal, übertrieben notgeil in irgendwelchen Clubs hänge und weiß, es wird ja auch eh nichts mehr passieren.
Ich bedauere das auch nicht. Ich weiß noch genau, wie es war, in einem Club zu stehen und das Putzlicht ging an und ich war so tierisch enttäuscht und ach, jetzt ist wieder irgendwie nichts passiert.
Ja, also genau, das ist ja, also für mich erklärt sich das zwar nicht, weil ich dachte immer sozusagen, das Putzlicht geht immer nur für Menschen wie mich an. Also ich kenne dich ja und du bist ja von einer solchen stupenden Attraktivität, dass ich dir die Geschichte fast nicht glauben möchte. Aber dann haben sich Leute eben nicht getraut. Die dachten dann, diese unerreichbare Dame da in der Ecke, das kann ich ja eh gleich vergessen. Nochmal zurück zur Nacht. Und ich bin absolut dafür. Ich bin auch für den Exzess, ich bin für die Ekstase, ich bin für den Club und ich bin absolut fürs Tanzen. Aber so wie du das machst mit den 6 bis 8 Wochen, bitte mach das alles auch mal ohne Alkohol. Mach das doch mal wie manche von den coolen jungen Leuten. Trink einfach jetzt ein koffeinhaltiges Getränk vom Mate-Strauch zusammengebraut und tanze und erlebe die Nacht einfach so, wie sie ist und guck mal, wie geil die auch sich anfühlt, diese Nacht, ohne dass du was getrunken hast und das ist doch eine Last auch, dass man immer erstmal was trinken muss, bevor man fröhlich sein darf.
Eine Freundin aus Berlin hat zu mir neulich gesagt, weil wir irgendwie sehr viel Sekt getrunken hatten und dann hat sie gesagt, also sie am nächsten Tag so reumütig, das will sie jetzt überhaupt nicht mehr machen und sie findet es viel besser, wie sie und ihre Freundin das in Berlin handeln, 2 Liter Wasser und eine halbe Pille. Und da habe ich wiederum gedacht, nee, da bleibe ich dann lieber bei meinem Sprudel oder bei meinem Schaumwein. Was hältst denn du von Drogen? Offene Frage.
Ja, ja, schnell mal noch mal eine unverfängliche Frage an den Psychiater. So irgendwie so kurz vor Mitternacht. Ja, kein... ja oder nein, Herr Doktor, sagen Sie es. Also es gibt unendlich viele Probleme mit den Pillen. Das Hauptproblem ist, dass das genau das ist, was du sagst. Das ist halt eine Pille. Man weiß überhaupt nichts davon. Und es ist so interessant, dass wir sozusagen... Ich weiß gar nicht, dass wir wissen wollen, wie viel Omega-Säure in unserem Frühstücksaufstrich ist und dass wir dann aber eine Pille schmeißen. Und es ist völlig unklar, wo die herkommt, völlig unklar, wie die hergestellt wurde. Man weiß ungefähr, welche Inhaltsstoffe drin sind, weil diese Wirkung, dafür interessieren sich die Leute, die dir die Pille verkauft haben. Aber welche Sachen da nicht drin sind, das wissen wir nicht. Und das ist das, was zum Beispiel 90% der Kosten von einer Kopfschmerztablette verursachen, ist, dass man das Zeug rausbringt, was da nicht reingehört. Das heißt, die Schlaganfälle von den Pillen kriegt man ja nicht von dem, was drin ist, sondern von dem, was da auch noch drin ist, was gar nicht reingehört hat. Also ich halte überhaupt nichts von einem Liter Wasser und einer Pille. Riesenproblem. Also ich finde das nicht gut. Ich glaube eben, dass geil, wenn man wirklich tolle Freundinnen hat und die man lange kennt, mit denen man viel Quatsch irgendwie so gemacht hat, wenn man einfach 2 Liter Wasser trinkt und und sich dann fast einpinkelt, weil man so viel Wasser getrunken hat vor Lachen, das finde ich wirklich mega cool. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist bei diesem Pillenparadigma leichter herzustellen, dass die, also wenn ich den mit ernster Geste und sehr, sehr warnenden Worten sagen würde, hier ist heute die Pille von heute, aber passt ein bisschen auf, weil die haut richtig rein, und ihnen mit dieser Geste ein Placebo geben würde, dass die genauso viel Spaß haben könnten an diesem Abend. Und das wäre das, was ich ihnen einfach wünschen würde. Also ich würde so eine Art russisch Roulette spielen mit aufsteigender Placebo-Dichte. Also dass die erstmal anfangen, jede 7. ist ein Placebo, man weiß aber nicht wann, um dann dahin zu kommen, dass sie am Ende nur noch Placebos fressen und merken, das kam gar nicht darauf an. Ich erinnere mich gar nicht an die Pillen, die ich geschmissen habe am Ende meines Lebens, sondern ich erinnere mich an die Freundinnen, mit denen ich gelacht habe.
Jakob Hein reimt sich auf Wein und wir hören jetzt einen ziemlich erfolglosen Song von Neil Diamond, das UB40 Jahrzehnte später als Reggae-Hit zu Nelson Mandelas 70. Geburtstag performt haben. Unnützes Wissen. Hier ist aber die schöne Urversion. Neil Diamond, Red Red Wine.
Red, red wine. Go to my forget that I still need her so. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. Memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one. With time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine.
it's tearing apart my blue, blue heart.
Red wine makes me forget, aber die Angebetete bringt er eben nicht zurück. Unangenehme Gefühle werden leider, leider, leider nur vorübergehend betäubt. Hingegen eine patente Faustregel in amorösen Verwicklungen: Liebe ist, wenn ich derselben Person betrunken Nachrichten schreibe, mit der ich auch fix zusammen bin. Ganz passabler Indikator, wie ich finde. Und es sei nochmal in aller Nüchternheit festgehalten: Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, die viele so wunderbare, feinfühlende und kreative Spirits dahingerafft hat. Charles Bukowski zum Beispiel, Jack London, Ernest Hemingway oder Anno 23, den Freund einer ganzen Generation, Matthew Perry aus der Serie Friends.
You know, didn't care about that. And alcoholism did not care that I was on Friends. And alcoholism did not care about any of that shit. They just, alcoholism wants you alone, it wants you sick, and then it wants to kill you. In the book, I compare it to the Joker, because the Joker just wants to see the whole world burn, and so does alcoholism and addiction. And it took over decades of my life, and I pray to you, if you worry that you're having this problem, or you know somebody that is, raise your hand, find somebody who's smarter than you about this and talk to them and be honest about it, because the secrets are what kill us.
Matthew Perry bei einem seiner letzten großen Interviews über seine Sucht und dass weder Berühmtheit, Geld, Erfolg und schon gar nicht Alkohol das emotionale Vakuum füllen können, das er gefühlt hat. Ich finde, es wirft einen ganz anderen Blick auf den Humor-Mainstream meiner Kindheit.
Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Hollei! Juwi, juwi, di, ha, 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 hollei! Juwi, juwi, di, alle!
Ein angesoffener Heinz Erhardt am Piano. In den 70ern war das lustig. Mindestens so lustig wie Männer, die sich als Frauen verkleiden. Oder durchs Schlüsselloch der Mädchenumkleide Brüste begaffen. Na, der Alkoholhumor wurde dann abgelöst in den 90ern vom was? Vom Kifferhumor. Ich sag nur Cheech and Chong. Und dann, ja, was kam eigentlich dann nach dem Kifferhumor? Vielleicht, sehr subjektiv jetzt, vielleicht dieser emanzipierte Sex and the City Humor, garniert mit veganen Joghurtgums? Was meinen Sie? Apropos Gummi, es wird Zeit für den Blick in die unterste Schublade.
Mein Nachtkastel.
Heute mit Thorsten Otto.
Ich habe neulich mal wieder reingeguckt ins Nachtkastel, weil normalerweise gucke ich da nie rein. Das ist echt strange, dass du das jetzt fragst. Und da lag ein altes Kondom drin. Also kein benutztes, sondern ein altes Kondom von, ich weiß nicht, von vor 25 Jahren, weil dieses Nachtkastel habe ich damals, als ich nach München gezogen bin, schon gehabt.
Aber warum benutzt du die
Schublade? Weil ich diese Schublade offensichtlich seitdem nicht mehr geöffnet habe, weil mein Nachtkastel ist nur dafür da, dass da 17 bis 24 Bücher drauf liegen und der Nachttischlampe. Aber dieses Nachtkastel, da gucke ich nicht rein. Aber ich habe neulich, ist wirklich so passiert, gucke ich da rein und meine Frau liegt neben mir und ich hole dieses Teil da raus.
Ja.
Und zeig's ihr.
Aha.
Und sie guckt mich an. Und ich guck sie an und sehe ihren fragenden Blick und sag, das muss ganz, ganz alt sein. Weißt du, so eine aber es ist wirklich wahr. Das ist ein uraltes Nachtkastel. Das weiß ich nicht, wie alt ist. Und das habe ich eben vor 25 Jahren schon gehabt, als ich nach München gezogen bin. Und damals habe ich offensichtlich das Nachtkastel mit Schublade noch benutzt.
Aha.
Also wie gesagt, das war unbenutzt, aber...
Das würde jetzt so wahnsinnig viele Fragen aufwerfen, aber
doch, frag halt, du kannst mich fragen, was du willst.
Ob du jetzt 25 Jahre lang ungeschützten Verkehrsmittel hast.
Nein, ich habe das einfach, vermute ich, da drin vergessen, es vorher mal reingetan, weil man ja nie weiß, ob man es vielleicht brauchen kann. Jedenfalls.
Und jetzt kommt's groß raus.
Und jetzt kommt's groß raus.
Thorsten Otto werden wir in der nächsten Folge der Abendshow wieder hören. Dann widmen wir uns noch einem ganz anderen Schlafräuber, nämlich den Daddy-Issues. Caroline von Matratzko wünscht Ihnen eine erholsame Nacht. Hören Sie nicht auf zu träumen.
Bleiben Sie gelassen.